Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam eine besondere Predigt zum Thema Weihnachtsgeschenke haben dürfen. Dass wir uns gemeinsam an diesem Tag, dieser besonderen Zeit damit auseinandersetzen können, was ist eigentlich Weihnachten? Was ist Weihnachten eigentlich passiert? Was hat es eigentlich mit den Geschenken auf sich und mit dem Baum, mit den Feierlichkeiten? So viele Dinge, die wir über Weihnachten hören, kennen und erleben in unserer Umgebung, dass es vielleicht mal Zeit ist, sich über Weihnachtsgeschenke oder über das Weihnachtsgeschenk ein paar Gedanken zu machen. Bevor wir gemeinsam in die Bibel hineingucken, lassen wir uns mit einem Gebet starten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir Gemeinschaft in dir haben dürfen und dass wir gemeinsam dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist bei uns ist, dass du uns führst durch dein Wort hindurch, damit du dir selbst, Herr, die Ehre gibst und wir dich loben und preisen können. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, Weihnachten. Wenn wir an die Weihnachtszeit denken und an das, was um uns herum so passiert, hat man manchmal so romantische Vorstellungen von dieser weißen Weihnacht, den Lichtern und den Kerzen überall. Und hier und da sind die Bäume hell bestrahlt und behangen mit vielerlei buntem Schmuck. Und manchmal, der eine oder andere mag auch denken vielleicht an eine Zeit des Kommerzes, wo man viel Geld ausgibt für bestimmte Dinge, an Weihnachtsmärkte, an die große Zahl der Geschenke, die besorgt werden muss. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele Gedanken, die wir zu Weihnachten haben. Nun, Weihnachten eigentlich, die meisten von uns werden wissen, dass Weihnachten den Ursprung eigentlich in einem heidnischen Fest hat, so wie wir es kennen. Es geht ja bis zurück ins alte Babylon, also bis auf den Geburtstag des Tammuz, also am 25. Dezember, als der Sohn Nimrods geboren wurde und es eigentlich ein heidnisches Fest ist. Nun, wie gehen wir als Christen eigentlich damit um? Das ist ein heidnisches Fest und später wurde sozusagen ein christliches Fest obendrauf gesetzt. Sollten wir Weihnachten feiern oder sollten wir dem versuchen zu entgehen? Nun, diesem Fest zu entgehen, könnte schwierig sein für uns in diesen Tagen. Um uns rum ist alles weihnachtlich beleuchtet, um uns rum spielt diese Weihnachtsmusik. Die Menschen sind in ihrem sogenannten Weihnachtsstress. Und auf dieser Welt, nicht nur interessanterweise in Europa, sondern weltweit sogar, was ich entdeckt habe, in verschiedenen Ländern, sogar in den muslimischen Ländern wird Weihnachten gefeiert. Nun, es gibt überall diese Deko, diese Weihnachtsdeko und man kommt eigentlich gar nicht drum rum. Wie gehen wir als Christen damit um? Feiern wir das mit oder fliehen wir davor? Nun, was hat es mit dem Baum auf sich? Stellen wir uns Bäume auf in die Häuser oder in die Kirchen? Machen wir uns gegenseitig Geschenke? Wo sind unsere Gedanken in diesen Tagen? Und das soll der erste Gedanke sein, den wir gemeinsam miteinander teilen wollen. Und ich möchte hierzu mal von Schwester White zitieren. Nun, Schwester White schreibt dazu, denn die hatten die gleichen Gedanken damals. Es war 1884. Am 9. Dezember wurde im Review and Herald etwas veröffentlicht, wo Schwester White gefragt wurde, wie wir mit Weihnachten eigentlich umgehen. Und Schwester White antwortet 1884 an diesem 9. November und sie schreibt Folgendes. Und das ist ein etwas langer Text, ich werde den mal vorlesen. Es wird uns helfen zu verstehen, ob wir Weihnachten feiern oder nicht. Der 25. Dezember soll angeblich der Tag der Geburt von Jesus Christus sein. Die Einhaltung dieses Tages ist üblich geworden und sehr beliebt. Aber dennoch gibt es keine Gewissheit darüber, dass wir den wahren Tag der Geburt unseres Erlösers halten. Die Geschichte gibt uns darüber keine klare Auskunft. Die Bibel gibt uns nicht die exakte Zeit. Wenn der Herr dieses Wissen als notwendig zu unserer Erlösung erachtet hätte, dann hätte er durch seinen Propheten und Apostel gesprochen, damit wir alle darüber Bescheid wissen. Aber das Schweigen der Schrift in diesem Punkt bezeugt uns, dass es uns vorenthalten ist, aus einem weisen Grund. In seiner Weisheit hat der Herr den Ort verborgen, wo Mose begraben wurde. Gott hat ihn begraben, Gott hat ihn auferweckt und in den Himmel genommen. Durch dieses Geheimnis wurde Götzendienst vermieden. Aus demselben Grund hat er den genauen Tag der Geburt Christi verborgen, damit nicht der Tag, sondern Christus als Erlöser der Welt die Ehre erhalten sollte. Unsere Anbetung sollte Jesus als dem Sohn des unendlichen Gottes gelten. Weil nun der 25. Dezember als Geburtstag von Christus beachtet wird, wird es eine schwierige Sache sein, über diesen Zeitraum hinwegzugehen, ohne diesem eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Es kann einem guten Zweck dienen. Wenn Weihnachten kommt, sollten Eltern nicht den Standpunkt einnehmen, dass ein Christbaum, der innerhalb der Kirche zur Freude der Schüler der Sabbatschule aufgestellt wird, Sünde ist. Denn es kann zu einem großen Segen gemacht werden. Lenkt ihre Gedanken auf Taten der Nächstenliebe und Wohltätigkeit. Niemals sollte Zerstreuung der Sinn und Zweck weihnachtlicher Zusammenkünfte sein. Weihnachten rückt näher. Mögt ihr alle Weisheit erhalten, um es zu einer besonderen Zeit zu machen. Bringt die Geschenke, mit denen ihr euch gewöhnlich gegenseitig beschenkt, ins Schatzhaus des Herrn. Befestigt die kleineren Geschenke am Weihnachtsbaum in der Gemeinde. Der Weihnachtsbaum soll das heilige Werk Gottes und seine Wohltaten uns gegenüber zeigen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Ende eines neuen Jahres. Sollten wir diese Festtage nicht nutzen, um Gott unsere Gaben zu bringen? Ich kann nicht von Opfern sprechen, da wir ja nur das zu Gott zurückbringen, was ihm bereits gehört und was er uns nur so lange anvertraut hat, bis er es zurückruft. Gott wäre sehr erfreut, wenn zu Weihnachten jede Gemeinde einen Weihnachtsbaum hätte, wo jeder seine Gaben anhängen könnte, große und kleine, für die Gotteshäuser. Uns haben Briefe erreicht, wo wir gefragt werden, sollen wir einen Weihnachtsbaum aufstellen? Wäre das nicht wie die Welt? Wir antworten, ihr könntet es wie die Welt machen, wenn ihr die Neigung dazu habt. Oder ihr könnt es so völlig anders als die Welt machen. Es ist keine Sünde, einen duftenden Weihnachtsbaum in der Gemeinde aufzustellen, sondern die Sünde liegt im Motiv, woraus die Handlungen kommen und auch aus dem Nutzen der Geschenke, die an den Baum gehängt werden. Der Baum kann so groß und seine Äste so breit sein, wie er am besten ins Gebäude passt. Aber beladet die Äste mit goldenen und silbernen Früchten der Wohltätigkeit und stellt sie ihm als Weihnachtsgeschenk dar. Lasst eure Spenden durch das Gebet geheiligt werden und lasst die Frucht an diesem, woraus die Handlungen kommen, und auch aus dem Nutzen der Geschenke, die an dem Baum gehängt werden. Der Baum kann so groß und seine Äste so breit sein, wie er am besten ins Gebäude passt. Aber beladet die Äste mit goldenen und silbernen Früchten der Wohltätigkeit und stellt sie ihm als Weihnachtsgeschenk dar. Lasst eure Spenden durch das Gebet geheiligt werden und lasst die Frucht an diesem geweihten Baum zur Beseitigung der Schulden von unseren Adventhäusern in Battle Creek, Michigan, Oakland und Kalifornien dienen. Was wir hier lesen von Ellen White ist interessant, denn sie hat in ihrer Zeit damals geschrieben, das war 1884, die Menschen hatten natürlich viel mit dem sogenannten Weihnachtsstress zu tun. Überall wurden Weihnachtsbäume geschlagen und aufgestellt. Es wurden Geschenke angehangen und die ganze Welt war so ein bisschen in Trouble in dieser Zeit. Denn genau wie heute, die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, die Menschen kaufen Geschenke und stressen sich, was sie den Leuten schenken werden um sich herum, die ihren Lieben. Und die Frage ist, stellen wir einen Weihnachtsbaum auf oder nicht? Nun, Ellen White hat es ja schon gesagt. Die Frage ist, mit welchem Motiv tun wir das? Mit welchem Motiv stellen wir uns einen Weihnachtsbaum ins Haus oder in die Gemeinde? Wenn wir kein gutes Motiv haben, sollten wir uns keinen aufstellen. Ihre Idee war, diesen Baum zu benutzen und dort Geschenke zur Wohltätigkeit anzuhängen. Also Dinge, die den Gemeinden zugutekommen. Dass wir nicht selbstsüchtige Geschenke machen, sondern Geschenke für das Werk des Herrn. Eine sehr, sehr interessante Sichtweise. Also gar dieser Baum, sagt sie, mit dem wir ja wissen, dass es eigentlich irgendwo auch im Heidentum Verankerungen gibt von diesem Baum, aber sie sagt, je nachdem, wie wir ihn nutzen, mit welchem Motiv wir ihn hinstellen. Sehr interessant. Wie ist es eigentlich mit den Geschenken? Die Geschenke, die wir uns einander schenken. Sollen wir uns Geschenke schenken an diesem besonderen Tag? Nun, dazu einen ganz kurzen Abschnitt, auch aus dem Review and Herald, in dem Ellen White beschreibt, wie wir mit Geschenken umgehen. Sie schreibt hier, Tausende Dollar, das war 1884, werden unnötig jedes Jahr in Geschenke ausgegeben. Das bedeutet einen Verlust für Gott, Verlust für sein Werk. Nun, Brüder, lasst uns zu Weihnachten besondere Anstrengungen unternehmen, um mit Geschenken und dankbaren Opfer vor den Herrn zu treten, sowie das Geschenk von Jesus Christus als Erlöser für die Welt. Gebt nichts unnötig aus. Ich würde die Gewohnheit, zu Weihnachten und Neujahr Geschenke zu machen, nicht verurteilen. Es ist richtig, sich gegenseitig Zeichen der Liebe und Anerkennung zu geben, wenn wir dabei Gott, unseren besten Freund, nicht vergessen. Unsere Geschenke sollten so sein, dass sie für den Empfänger einen echten Nutzen bringen. Ich würde solche Bücher empfehlen, die dabei helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen oder die unsere Liebe für die darin enthaltenen Prinzipien erhöht. Gebt etwas weiter, das während dieser langen Winterabende gelesen werden kann. Viele haben keine Bücher oder andere Veröffentlichungen über die gegenwärtige Wahrheit. Hier gibt es ein großes Feld, wo Geld sicher investiert werden kann. Es gibt viele Kinder, die mit Lesestoff versorgt werden sollten. Viel Kleingeld wird gewöhnlich für Süßigkeiten und nutzloses Spielzeug ausgegeben, wofür man guten Lesestoff kaufen kann. Kinder brauchen richtige Lektüre, schreibt sie. Nun, Ellen White nimmt die Position an, dass sie sagt, ja, Geschenke können gemacht werden, aber sie sollen sinnvoll sein. Wir sollten unser Geld nicht für sinnlose Dinge ausgeben, sondern wenn wir Geschenke machen, dann sollen diese Geschenke auch einen gewissen Nutzen, einen gewissen Wert für denjenigen haben, der es bekommt. Und zwar nicht nur Wert, um seine weltlichen Dinge zu befriedigen, sondern gerade im Hinblick auf die zukünftigen Güter. Dass derjenige geleitet und geführt wird zum Worte Gottes. Nun, bleiben wir beim Thema Geschenke. Wenn wir jetzt über Geschenke sprechen, ist ja auch der Inhalt und der Titel unserer Predigt, wenn es um das Geschenk geht. Woher kommen eigentlich die Geschenke? Mag Gott Geschenke? Nun, die Bibel sagt ja in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Gott hat den Menschen beschenkt. Und ich glaube, Gott mag es, den Menschen zu beschenken. In seiner ganzen Bibel spricht er von Segnungen und Dingen, die er den Menschen gerne geben möchte. Und er gibt den Menschen das umsonst, denn der Mensch kann diese Dinge, er kann dafür nichts geben, er kann sie nicht kaufen. Gott schenkt sie den Menschen. Gott liebt es, den Menschen Dinge zu schenken. Das Geschenk, das Gott uns gibt, von dem Ellen White gerade gesprochen hat, das größte Geschenk, das er uns gemacht hat, ist sein Sohn. Dass Gott seinen eigenen Sohn gab, den er in die Welt sandte, damit wir in ihm den Charakter des Vaters erkennen können. Damit er für unsere Sünden stirbt. Damit er die Garantie für unsere Erlösung ist. Nun, Gott hat uns dieses Geschenk gemacht. Und gerade an dieses Geschenk wollen wir an Weihnachten denken. Denn gerade an Weihnachten wollen wir an den Tag gedenken, an dem Gott seinen Sohn sandte in die Welt und er Mensch wurde wie wir. Nun, in Jesaja 7, Vers 14 lesen wir einmal gemeinsam. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott sagt hier, er wird euch ein Zeichen geben. Und das ist interessant. Er wird ein Zeichen geben. Und dann sagt er, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Nun, Immanuel, was heißt denn Immanuel übersetzt? Immanuel meint Gott mit uns. Also, diese Jungfrau wird schwanger werden und dann wird ein Sohn auf die Welt kommen, der den Namen trägt Gott mit uns. Und das ist das große Geschenk Gottes. Das, was Gott uns Menschen schenken möchte, Gemeinschaft mit ihm. Gott liebt es, Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben. Und er macht uns dieses Geschenk, Immanuel, Gott mit uns. Nun, ist das überhaupt möglich? Gott zwischen den Menschen? Wenn ein sündiger Mensch Gott sieht, wird Gott in all seiner Reinheit und seiner Heiligkeit ein helles Licht sein und der Mensch wird doch sterben. Ist es denn möglich, dass Gott unter uns Menschen leben kann? Dass wir so, wie wir sind, vor ihn treten und mit ihm sprechen? Hatte er nicht damals zu Mose gesagt, dass er sein Angesicht nicht sehen kann? Aber es sollte was passieren. Und genau Mose hatte er das eröffnet. Für Mose hatte er eine wundervolle Verheißung. Und wir gucken mal gemeinsam hinein in 2. Mose 3, in den Versen 1 bis 6. 2. Mose 3, 1 bis 6. Die berühmte Geschichte von dem brennenden Dornbusch. 2. Mose 3, 1 bis 6. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Nun, Mose ist bei dieser berühmten Geschichte seine Berufung am Dornbusch. Er hört plötzlich diese Stimme aus diesem brennenden Dornbusch und er kann gar nicht glauben, was er da sieht. Denn es war ja verwunderlich. In der Wüste steht ein Dornbusch und brennt. Sowas kann ja mal passieren. Aber er beobachtet diesen Dornbusch und dieser Dornbusch verbrennt nicht. Das ist vorher noch nie passiert. Und Mose schaut sich das an und er ist verwundert und er kommt näher heran, um sich das genauer anzugucken. Und in dem Moment ertönt eine Stimme und sagt, Mose, Mose, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Mose erkennt, wow, da ist Gott drin. Gott selbst ist in diesem Dornbusch. Und er fällt auf sein Angesicht nieder und er hat Angst, ihn anzusehen. Gott in seiner Heiligkeit. Nun, Gott hat dort was Wundervolles offenbart. Nun, diese Flamme in dem Dornbusch. Nun, manchmal in der Bibel werden wir sehen, dass Pflanzen stellvertretend für Menschen stehen. Das ist zum Beispiel in Daniel, im Buch Daniel, wenn es da um Nebukadnezar geht, in Kapitel 7, wo es, da sagt Daniel zu Daniel einen Traum und sagt, dass Nebukadnezar wie ein Baum ist. Du bist wie ein großer Baum und du versorgst sozusagen die Felder um dich herum, die Vögel nisten in deinen Zweigen. Ich denke, das Gleichnis ist bekannt im Buch Daniel, wo er zu Nebukadnezar sagt, du bist wie ein Baum. Nun, wie ein König. Nebukadnezar wird dargestellt als ein König und als ein Baum. Nun, an einer anderen Stelle spricht die Bibel davon, dass der Mensch ist wie das Gras und wie die Blume des Feldes. Nun, der Mensch wird dargestellt als Gras oder als die Blume. Und so wie die Blume aufgeht, und sich entfaltet und wieder verdorrt, so ist auch das Leben eines Menschen. Interessant ist, dass die Bibel diese Bildnisse benutzt. Der große, starke Baum, ein Symbol für den König, während die Blume und das Gras ein Symbol für die Vergänglichkeit des Menschen ist. Nun, in dieser Geschichte von Mose entdecken wir weder den Baum noch die Schönheit der Blume. Was wir hier sehen, ist ein Dornbusch. Ein Dornbusch, der in Flammen steht. Und ein Dornbusch ist nicht so majestätisch wie der Baum. Er ist auch nicht so hübsch wie die Blume. Es ist nur ein Dornbusch. Aber dieser Dornbusch ist etwas Besonderes. Denn dieser Dornbusch stellt Jesus Christus dar. Der König in seiner Majestät als ein Baum dargestellt. Der Mensch in seiner vergänglichen Schönheit als die Blume des Feldes. Aber Jesus Christus als ein Dornbusch. Nun, in Jesaja 53, kennen diesen berühmten Text, Jesaja 53, die Verse 1, 2 und 3. Da heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Dieser Text natürlich spricht über Jesus Christus. Er war nicht so, wie wir ihn erwartet haben. Wir hatten einen König voller Pracht erwartet, vielleicht einen großen, starken Baum oder zumindest die Schönheit und die Herrlichkeit zu einer Blume. Doch was wir sahen, war ein Anblick, er gefiel uns nicht. Jesus Christus kam auf diese Welt als ein einfacher Mensch. Wie ein Schößling ein Spross aus dürrem Erdreich, wie ein Dornbusch in der Wüste. Aber in diesem Dornbusch war etwas, was eigentlich unmöglich war. Gott selbst wohnte in dem Körper. Gott selbst war gegenwärtig in Jesus Christus. Ein menschlicher Leib, aber innen drin Gott selbst. Und das war völlig neu. Und eigentlich möchte man davon ausgehen, was das Alte Testament genau liest, der Mensch müsste jetzt eigentlich vergehen. Die Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Eigentlich ist das nicht möglich. Aber in Jesus Christus war es möglich. Er war von Anfang an vom Heiligen Geist gezeugt. Er hatte die Hülle, den Körper eines Menschen. Aber in ihm drin war Gott selbst. Jesus Christus zeigte uns, wer Gott ist. Er war ein Dornbusch, der in Flammen stand und der nicht verbrannt ist. Jesus Christus war vollkommen Gott und vollkommen Mensch, als er auf dieser Welt war. Und es hieß in der Bibel, diesen Text, den wir gerade gelesen haben, ihr werdet ein Zeichen sehen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Nun, wie ist das passiert? Diese Geschichte, das lesen wir immer, diese berühmte Weihnachtsgeschichte, in Lukas 1, 28 bis 35. Lukas 1, 28 bis 35. Hier heißt es: Und der Engel kam zu ihr, also zu Maria, herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun, hier war die Verheißung, die Ankündigung der Geburt an Maria. Du wirst ihm den Namen Jesus geben. Der Geist Gottes wird über dich kommen. Du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Dann heißt es weiter, ab Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und die Ankündigung von der Geburt Jesu Christi an Maria. Der Geist Gottes wird über dich kommen und du wirst schwanger werden. Nun, was passierte? Der Geist Gottes kam auf Maria. Das Resultat war eine Schwangerschaft, Wehen und die Neugeburt. Jesus Christus wurde geboren. Und das heißt, das soll ein Zeichen sein. Es soll ein Zeichen sein, dass diese Jungfrau schwanger wird, dass sie Wehen hat, dass sie ein Kind auf die Welt bringen wird. Nun, was war das für ein Zeichen? Was passierte eigentlich genau bei der Geburt Jesu Christi? Maria war schwanger. Sie ist gezogen mit ihrem Mann Josef nach Bethlehem, weil sie sich in der Zeit damals zählen lassen mussten. Und dort in Bethlehem brachte sie Jesus Christus zur Welt. Und nun kamen einige Besucher in diesen Stall, in dem Jesus geboren wurde. Zum einen kamen die Hirten vom Felde, die von den Engeln angewiesen worden sind, zu dem Kindlein in der Krippe zu kommen. Aber es kamen auch noch viel größere Männer, viel höher gestellte Männer, nämlich aus dem Osten. Es kam eine ganze Schar weiser Männer aus dem Morgenland. Und das werden wir uns mal durchlesen in Matthäus 2, Vers 9 bis 11. Matthäus 2, Vers 9 bis 11. Und als sie, also die Weisen aus dem Morgenlande, und als sie dem König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun, die Schar der Weisen kam aus dem Morgenlande, aus dem Osten, und sie hatten ausgeforscht, wo das Kind geboren wird, und sie folgten einem Stern, den Gott sie hat führen lassen. Diesem Stern nach kam sie irgendwann zu dem Kind in dem Stall. Und sie hatten Schätze mitgebracht. Und diese Schätze waren interessant. Und es waren drei Dinge. Es waren Gold, es war Weihrauch und es war Myrrhe. Und diese drei Dinge, die schatteten schon vor, worum es in dem Leben dieses Kindes gehen sollte. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun, Myrrhe ist ein Symbol in der Bibel. Wir kennen es von Nikodemus. Als Nikodemus zum Grab Jesu ging, da brachte er jede Menge Myrrhe mit Salben aus Myrrhe gemacht, um den Toten einzubalsamieren. Also Myrrhe war damals üblich bei der Totensalbung. Und es kündigte schon an, dass dieses Kind sterben wird. Dieses Kind wird einbalsamiert. Myrrhe, das Symbol für den Tod. Und sie brachten Weihrauch. Und Weihrauch war das Werkzeug, mit dem die Priester ihre Gebete damals dargebracht haben. Weihrauch stand für das Priestertum, für die Gebete. Und es kündigte an, was Jesus Christus sein würde. Nun, Jesus Christus, er war das Lamm und er starb. Er nahm den Tod, aber er wurde unser Hohepriester, sagt Paulus. Und er setzt sich für uns ein im himmlischen Heiligtum. Er ist der Priester. Dieses Kind war nicht nur Lamm, das Opfer, sondern dieses Kind war auch der Priester, der Diener des Volkes Gottes, der das Volk Gottes retten sollte. Und die Weisen aus dem Morgenland brachten auch noch einen dritten Schatz mit, es war Gold. Nun, Gold war das Geschenk von Königen. Auch das kündigte an, dass dieses Kind, das da im Stall lag, vielleicht mehr war, als den Anschein hatte. Denn sie brachten ihm die Gaben, die Gabe des Goldes. Sie zeigten ihm die Gabe, die ein König bekommt. Nun, dieses Kind, nachdem Christus als Lamm gestorben war und nachdem er unser Hohepriester im Himmel ist, was er heute ist, er kämpft für uns, er setzt sich für uns ein im Himmel, wird er zum König aller Könige werden. Er wird eingesetzt werden als der König des ganzen Universums, auch dieser Erde und unseres persönlichen Lebens. Gold, Weihrauch und Myrrhe, die drei Dinge, die hindeuten auf den Dienst Jesu Christi. Und wir erkennen diese drei Dinge, auch wenn wir uns das Heiligtum angucken. Myrrhe war der Vorhof. Denn dort im Vorhof war der Brandopferaltar ein Symbol für den Tod Jesu Christi, das Lamm, das geschlachtet wurde. Und dann gehen wir durch. Als nächstes würden wir in das Heiligtum hineinkommen, in das Zelt. Nach diesem Brandopferaltar im Vorhof ist das Zelt da. Und im Zelt dienen die Priester. Und sie dienen für das Volk. Und das ist das, was Christus tut. Jetzt gerade im Himmel. Er dient für das Volk. Und am Ende, wenn er in den goldenen Raum eintritt, wird er zum König gemacht von seinem Vater. Er wird ihm alles unter die Füße legen. Alles, was da ist im Universum. Er ist das Opfer, er ist der Priester und er ist der König. Jesus Christus, schon bei seiner Geburt, wurde es von den Weisen aus dem Morgenlande angekündigt. Er ist die Rettung der Menschheit. Nun, gucken wir uns mal genauer diese Schritte an, die Jesus Christus damals gegangen ist. Also ganz am Anfang, der Geist des Herrn fiel auf Maria. Geist kam vom Himmel in Maria hinein. Dann wurde Jesus geboren und Jesus suchte Zeit seines Lebens die Gemeinschaft mit Gott. Also zuerst kam der Geist vom Himmel, dann wurde Christus geboren und er suchte die Gemeinschaft mit Gott. Als nächstes, er starb. Er starb am Kreuz. Er wurde Priester seines Volkes und er diente dem Volke Gottes, auch heute noch. Und dann fünfter Schritt, er wird zum König gemacht. Diese fünf Schritte, die wir in Christus sehen, sehen wir auch in unserem Leben. Ein Mensch, der von Christus berufen wird. Schritt 1, der Geist Gottes kommt vom Himmel. Und er geht in das Herz des Menschen, in den Menschen hinein und er schafft dort etwas. Nun, wir kennen das aus, als Johannes sagte, wir müssen mit Feuer getauft werden, also mit dem Geist, der vom Himmel kommt, der muss in uns hinein, so wie der Geist damals in Maria hineinkam. Und dann in Johannes 3, Vers 3, da sagt Christus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn der Geist Gottes Kontakt zu uns aufnimmt und für unser Leben Jesus Christus geben, wir entscheiden uns, Christus zu folgen, dann gehen wir in die Taufe. Wir werden von Neuem geboren. Wir sind ein neuer Mensch. Und dann der nächste Schritt im Leben Jesu, der dritte, Christus starb. Das müssen auch wir Menschen tun. Wir müssen unser altes Leben ablegen und ein neuer Mensch werden. Wir müssen diese Neugeburt leben und den alten Mensch abweisen. Paulus sagt sogar in 1. Korinther 15, Vers 31, ich sterbe täglich. Also Paulus ist Tag für Tag gestorben, diesen alten Menschen, damit der Neue sich entwickeln kann. Das ist das, was Johannes der Täufer sagt in Johannes 3. Das da heißt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Mein alter Mensch muss kleiner werden und Christus in mir muss Gestalt gewinnen. Wenn der Geist Gottes in dein Herz hineinkommt, dann sucht er dort Raum. Und dann möchte er sich ausbreiten. Und er möchte deinen ganzen Körper einnehmen, dass du ein Tempel des lebendigen Gottes bist. Das ist der nächste Schritt. Und dann, wenn der dritte Schritt getan ist, also der erste Geist Gottes kommt, der zweite Schritt ist, die Neugeburt in mir findet statt. Das vierte, der alte Mensch stirbt. Und dann sagt die Bibel, was sagt die Bibel? In 1. Petrus 2, Vers 45, wir gehen mal rein. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Nun, Petrus sagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Lasst euch auferbauen zu einem geistlichen Leib, zu einer Gemeinde. Nun, Christus ist nach seinem Tod zum Priester geworden. Und auch wir sollen, wenn wir unserem alten Leben absagen, ein neues Leben beginnen, auch wir sollen Priester werden. Auch wir sollen Diener des Volkes Gottes werden. Auch wir sollen Menschen zu Gott rufen. Das ist der Wille Gottes in unserem Leben. Das sollen wir tun. Und dann, Christus, als Priester, sein letzter Schritt, er wurde zum König aller Könige. Sollen wir das auch machen? Ja, die Offenbarung sagt es. Offenbarung 1, Verse 4 bis 6. Da heißt es, er hat uns zu Priestern und zu Königen gemacht. Und was möchte er tun? Nun, nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir diese Schritte gegangen sind, nachdem der Geist Gottes uns angesprochen hat, nachdem wir von Neuem geboren worden sind, nachdem wir mit dem alten Leben abgeschlossen haben und versuchen, den alten Menschen täglich abzulegen, werden wir zu Priestern gemacht, um Gottes Volk zu dienen, um ein Segen zu sein für die Welt. Und dann werden wir zu Königen gemacht werden. Jesus Christus wird uns die Herrschaft zurückgeben, die Adam und Eva an den Satan verloren haben. Wir werden wieder eingesetzt als Könige dieser Welt. Und wir werden auf dieser Welt wieder herrschen, aber herrschen, wie Gott es getan hat. Wir werden unter Gott stehen. Wir werden von Gott die Verwaltung dieses Planeten wieder zurückbekommen. Und wir werden auf diesem Planeten die Könige sein, die wir einst waren zur Zeit Adam und Evas. Nun, dieses Ganze, Gott sagt, ich werde ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und dann geht die Geschichte los. Dieses besondere Zeichen ist auch das Zeichen in unserem Leben. Dieses besondere Geschenk, das Gott uns gegeben hat zu Weihnachten. Die Geburt Jesu Christi. Jesus Christus ist geboren und er war das größte Geschenk, das Gott uns hätte machen können. Denn in ihm wird uns alles andere gegeben. In ihm empfangen wir jeden anderen Segen. In Römer 8, Vers 32, und das wollen wir mal eben lesen, Römer 8, Vers 32, heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Gott hat alles getan, was er tun konnte, damit wir seinen Segen bekommen. Sein Sohn kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. In ihm konnten wir Gott sehen. Wie sollte uns Gott mit ihm nicht auch alles schenken? Gott liebt es, wenn er uns segnen kann. Gott liebt es, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und Gott möchte alles tun, um diese Gemeinschaft täglich zu haben mit uns. Jesus Christus ist gekommen. Er ist gekommen zu den Menschen, der Immanuel, der Gott mit uns. Damit Gott wieder Gemeinschaft mit seinen Menschen haben kann, denn sie waren getrennt durch die Sünde. Gott liebt also diese Gemeinschaft mit der Menschheit und diese Gemeinschaft mit dir. Gott hat dich gerufen, weil er dich liebt. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Er möchte dich nicht verlieren in den Tod, sondern er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott, der Herrscher des Universums, dich so sehr liebt, um Gemeinschaft mit dir zu haben? Er sehnt sich danach. Und das ist das, was er uns immer wieder anbietet. Sein großes Geschenk an dich ist die Gemeinschaft mit ihm. Und wie oft sollen wir diese Gemeinschaft haben? Und die Bibel sagt ja, wir sind zu Priestern gemacht worden. Nun, die Priester hatten zwei große Opfer, zwei große Räucheropfer, die sie täglich darbrachten. Das Morgenopfer und das Abendopfer. Und das möchte Gott auch mit uns. Denn wir sind zu Priestern berufen. Wir sollen morgens eine Zeit mit Gott haben und wir sollen abends eine Zeit mit Gott haben. Wir sollen diese Gemeinschaft mit ihm innig suchen. Diese Verbindung mit Gott. Sein Geschenk an uns war diese Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft werden wir seinen Segen empfangen. Wir sollen uns morgens und abends diese besondere Zeit nehmen. Gott kam zu uns auf die Welt. Deswegen haben wir dieses Weihnachtsfest. Und wir sollen zu ihm kommen, weil er sich nach dieser Gemeinschaft sehnt. Nun, schaut mit mir mal in 1. Johannes 1, Verse 1 bis 4. 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Johannes sagt hier, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und manchmal sagen wir, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Ein Fest, in dem Geschenke gebracht werden. Johannes sagt hier, er wünscht sich, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, damit wir Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Denn dann wird eure Freude vollkommen sein. Nun, dieses Geschenk Gottes tatsächlich macht unsere Freude vollkommen. Jesus Christus, der Immanuel, Gott mit uns, Gott unter uns, Gemeinschaft mit Gott zu haben, soll unsere Freude vollkommen machen. Und dazu lädt Gott immer noch heute jeden Menschen ein, diese besondere Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Und das können wir als Priester zum Beispiel jeden Morgen und jeden Abend, wie Gott es uns aufträgt, tun. Die Gemeinschaft mit ihm suchen, damit er uns beschenken kann, damit er uns Frieden ins Herz legen kann, damit er uns Freude gibt, die nur von Gott kommt. Diese Dinge werden wir erfahren, wenn wir das Geschenk Gottes annehmen, das Geschenk seines Sohnes. Und ich möchte dich einladen, dass du in dieser besonderen Zeit, die wir gerade haben, darüber nachdenkst, was Gott dir geschenkt hat und was er mit dir tun möchte. Und dass Gott, der König des Universums, in dein Leben kommen möchte, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Möchtest du diese Gemeinschaft auch mit Gott haben? Dann möchte ich dich bitten, dass du mit mir zusammen betest und wir Gott einladen, diese Gemeinschaft täglich mit uns zu haben. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns in Jesus Christus das größte Geschenk gemacht hast, das wir uns vorstellen können. Du hast deinen Sohn gesandt, damit wir erkennen, wer du bist. Du hast deinen Sohn gesandt, damit wir wieder Gemeinschaft mit dir haben können. Und Herr, du wünschst dir das so sehr, dass jeder von uns täglich in Gemeinschaft mit dir ist. Und Herr, wir möchten diese Beziehung haben. Wir möchten jeden Morgen und jeden Abend zu dir kommen. Wir möchten mit dir reden. Herr, wir wissen, dass du uns beschenken möchtest und dass du uns Frieden und Liebe ins Herz legen möchtest. Lieber Vater, bitte hilf uns, dass wir gute Priester werden und diesen täglichen Dienst auch haben. Dass wir zu dir kommen, in deine Gegenwart, dass unsere Freude vollkommen werde in dir. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.